In 2 Wochen ist Weihnachten. Und habt ihr, liebe Kinder, schon alle eure Wunschlisten geschrieben? Oh, ich glaube, ich muss mal welche verteilen. Dich und hier vorne, yeah. Und ihr braucht bestimmt auch noch Wunschlisten. Ja, genau. Und hier, Achtung, Achtung. Hier, oh, genau. Hier vorne. Hm. Ah, Herr Pastor, ja. Haben Sie schon eine?
Nee, schicke ich die wie jedes Jahr an info@weihnachtsmann.de?
Ja, klar.
Ja, gut. Ja, danke für die Wunschliste, mache ich natürlich, wie jedes Jahr. Also ich weiß nicht, was du mit deinen Wünschen machst, ob du dir so eine hobbylose E-Mail-Adresse schickst oder auch nicht, aber Weihnachten ist die Zeit der Wünsche, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen. Das sind materielle Wünsche, das sind aber auch ganz tiefe Wünsche, die wir auf unserem Wunschlist entweder aufgeschrieben haben oder auf unseren Herzen formuliert haben. Und es ist Zeit der Enttäuschung. Das fängt immer mit Materiellen an. Du kriegst Dinge geschenkt, die dir nicht gefallen. Wer hat schon mal mindestens eine Sache geschenkt bekommen, die ihm nicht gefällt? So, jetzt seid ihr schon ehrlicher als 69% der Deutschen. Ich erkläre dir gleich, warum. Ja, also in Deutsch bist du dich gemeldet hast. Wahrscheinlich ist die Person nicht neben dir, die es geschenkt hat. Oder du hoffst, sie weiß nicht, dass du über sie abgestimmt hast. Weil ich möchte dir mal sagen, wenn du noch keine Geschenke hast, wie ich habe noch kein einziges Geschenk, die Top 5 in Deutschland, was Leute nicht geschenkt bekommen wollen. Ja, also wenn du es schon hast, tausch es um. Wenn nicht, kauf dir auf keinen Fall das. Also, an Nummer 1, was Menschen in Deutschland nicht geschenkt werden wollen, sind Socken. An Nummer 2, auf keinen Fall schenken, Schlafanzug. An Nummer 3, Terminkalender. An Nummer 4, Spirituosen. An Nummer 5, Dusch- oder Badeprodukte. Also wenn du etwas davon gekauft hast, lass es einfach. Schenkst du zwischendurch oder cheat es in den Adventskalender noch rein. Und das Interessante ist jetzt, du hast dich gerade gemeldet, 68, will ich übertreiben, 68% der Deutschen geben an, bei Geschenken, die nicht gefallen, nichts zu sagen. Das ist aber schön, Tante Erna. Okay, super. Ein Fünftel wird die Geschenke zurückgeben. Das heißt, 4/5 von 68% haben lauter Schrott zu Hause, den sie nicht brauchen und sagen es nicht mal. Das ist Weihnachten. Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, aber es sind ja nicht nur die materiellen Dinge, die man enttäuscht ist. Vor allen Dingen an Weihnachten ist man mit Wünschen konfrontiert, die das Herz betreffen. Also tiefe, tiefe Wünsche. Und ich möchte mit uns einen Moment nehmen, wenn du ein Smartphone dabei hast, nimm es gerne mal raus, weil wir möchten per Slido mal anonym, ganz ehrlich uns austauschen. Was sind das so für Herzenswünsche, die wir haben, die unerfüllt sind, die an Weihnachten mir besonders bewusst werden? Du kannst einfach abscannen mit deiner Kamera oder slido eingeben, Hashtag ICF Muck, und lass uns da mal reinschreiben, welche Herzenswünsche wir haben. Vielleicht ist es ein Partnerwunsch, ein Kind, vielleicht ist es meine Cousine, wo ich mir etwas wünsche für jemand anders. Es kann für dich selber sein, es kann für andere Menschen sein, und wir bekommen es hier auf diesem Screen. Meine Oma, Jesus kennenlernt, ein Baby, Geborgenheit, Frieden in der Familie, ein Ehemann, Schuldenfreiheit, innere Frieden, Harmonie in der ganzen Familie. Partnerin, gleich mehrmals, Frieden, Harmonie in der Ehe, Partner, Kinder, glücklich sein, Jesus Nummer 1 haben, Stressfreiheit, finanziell frei, Depression vom Vater weg, mehr Zeit mit den Freunden, eine Beziehung, Wiederherstellung, glücklich sein, Verlobungsring, Frieden ganz oft, Frieden in der Familie, Ausgeglichenheit, Gesundheit. Schreib gerne weiter rein, weil auch unserem Gebetsteam hilft es heute, da für dich mehr zu beten. Aber du merkst jetzt schon, vielen Dank alle, die da so ehrlich sind, wir haben Herzenswünsche in uns, wo wir enttäuscht sind vielleicht. Je länger du den Wunsch hast, desto enttäuschter kannst du sein. Vielleicht hast du es auch schon oft Gott gesagt. Vielleicht hast du schon oft dafür gebetet, wenn du mit Gott unterwegs bist. Umso enttäuschter kannst du auch von Gott sein. Wir wollen uns heute anschauen, in der Weihnachtsgeschichte, wie ich mit Wünschen umgehen kann. Ich weiß nicht, was auf deinem Wunschzettel draufsteht, aber es gibt gewisse Extreme, wie ich umgehen kann. Das erste ist, ich nehme meinen Wunschzettel und schmeiße ihn in den Mülleimer. Ich bin frustriert, ich habe gebetet, ich habe gewartet. Voller Schmerz sage ich dann, lass ich den Wunsch halt los. Das Interessante ist, ich habe ihn zwar in den Mülleimer geschmissen, aber mein Herz hat keinen Frieden. Immer wenn irgendwas passiert, kommt der Schmerz wieder hoch. Ich habe es zwar losgelassen, gefühlt, aber es kommt wieder hoch. Die zweite Variante, wie du mit Wünschen umgehen kannst, du kannst diesen Wunsch auf ein Podest stellen. Und dieser Wunsch ist so zentral in deinem Leben, dass er sogar zwischen dir und Gott steht. Das bedeutet, wenn der Wunsch getriggert wird, hast du so ein Misstrauen gegenüber Gott, fühlst dich so wenig gesehen in deinem Wunsch, nach einem tiefen Herzenswunsch, dass es dir schwerfällt, zu Gott zu kommen, dass du dich vielleicht zurückziehst vor Gott im Schmerz, und auf deinem Podest steht dieser Wunsch, den du fast schon anbetest, ohne es zu wollen, und sagen, das ist das Allerwichtigste und Gott, warum gibst du mir das nicht? Oder die dritte Variante, die wir uns anschauen werden, ist, inwiefern kann ich Wünsche an diesem Kreuz deponieren und was würde das bedeuten im Gegensatz zum Mülleimer und zum Podest? Wie wir das lernen wollen, ist in der Weihnachtsgeschichte, und zwar von den drei weisen Frauen in der Weihnachtsgeschichte. Viele kennen die drei Weisen, die kommen, aber die drei weisen Frauen, die vorkommen, überlesen viele. Und deswegen wollen wir uns den drei Frauen begegnen, die in der Weihnachtsgeschichte vorkommen und mit Enttäuschungen zurechtkommen müssen. Es ist Maria, es ist Elisabeth und es ist Hannah. Sie haben verschiedene Lebenssituationen. Maria ist noch nicht verheiratet, Elisabeth ist verheiratet, Hannah ist verwitwet. Sie haben unterschiedlichste Herzenswünsche und haben Herausforderungen. Maria muss mit der krassesten Veränderung ihres Lebens zurechtkommen und sich auf einen Plan einstellen, der definitiv nicht ihr Lebensplan war. Die Elisabeth muss mit der tiefsten Enttäuschung ihres Lebens lernen, dass sie seit Jahrzehnten Gott nicht versteht. Und Hannah muss damit leben, dass sie seit ihren jungen Jahren verwitwet ist. Alle drei begegnen der Jesusgeschichte Jesus und alle drei sind weise Frauen. Woran kann ich eine weise Person erkennen? Indem sie weise Entscheidungen trifft. Sag mir deine Entscheidungen, die du triffst, und ich kann dir ein Feedback geben, wie weise du unterwegs bist gerade. Es gibt Entscheidungen, da wissen wir, die waren einfach, wie soll man sagen, unterste Schublade. Die waren gar nicht weise. Und wir sind in der Gefahr, Entscheidungen zu treffen, Beispiel Dinge wegzuschmeißen, wo Gott sagt, schmeiß die doch nicht weg. Gib sie einfach mal mir, aber schmeiß die weg. Wir schmeißen manchmal wertvolle Dinge weg, wie der Kollege hier, der freut sich absolut, dass er einen Fisch gefangen hat, ist am Filmen, will den Fisch auch wieder loswerden. Ja, schade. Falsche geschmissen. In dem Fall war es das Smartphone. Aber wir lassen manchmal das Falsche los, wo Gott sagt, wieso lässt du es denn los? Gib's einfach mir. Ich habe einfach einen anderen Zeitplan. Und wir schauen uns jetzt heute diese drei Frauen an und wollen von denen lernen, wie können wir mit unerfüllten Erwartungen und Wünschen umgehen. Wir fangen mit Elisabeth an. Wenn du mitliest, Lukas 1, ab Vers 5, begegnen wir Elisabeth und ihr Mann. Als König Herodes von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias, der Mann von Elisabeth. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia, das ist eine der Priesterzielgruppe. Wie Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Also beide, alle ihre Vorfahren waren Pastoren und Priester. Also wenn es eine Segenslinie geben muss, dann da, oder? Also alle, seit Gottes eingeführt hat, der Großvater war auch Priester. Also alle, auf beiden Seiten, more blessing is impossible. Okay, also beide waren aus den Familien. Beide lebten nach Gottes Willen. Jetzt wird es ja immer krasser. Und hielten sich in allem genau an seine Gebote. Das Wort Gottes war ihnen wichtig. Aber sie hatten keine Kinder. Denn Elisabeth konnte keine bekommen. Und beide waren inzwischen alt geworden. Wenn jemand das Recht hätte, bitter zu sein, dann die beiden, oder? Gott, wieso gibst du mir meinen Herzenswunsch nicht? Seit meiner Kindheit diene ich dir. Ich bete jeden Tag. Ich lese die Bibel jeden Tag. Wie kann es sein, dass mein Herzenswunsch nicht erfüllt ist? Wenn jemand das Recht hätte, bitter zu sein, dann die beiden, oder? Die Frage ist, wie haben sie es geschafft, nicht bitter zu sein, obwohl sie offensichtlich, wenn sie alt geworden sind und man relativ jung geheiratet hat, vielleicht seit 20 Jahren beten, Gott, schenke uns bitte ein Kind. Sie sind dort mittendrin, mitten in diesem Schmerz. Und diesen Schmerz kann ich nachvollziehen, weil wir denken oft, dass Gott uns etwas anvertrauen will, was perfekt ist. Eine perfekte Beziehung, eine perfekte Familie, die perfekten Kinder, die perfekte Kirche. Aber er sagt, solange wir in dieser Welt sind, haben wir Schmerz, haben wir Leid, haben wir Enttäuschungen. Wir werden erst der Ewigkeit in einer Situation sein, wo wir vollkommen Frieden und Freude haben. Ich kann das gut nachvollziehen, weil wir als Familie Teichen hatten jahrelang einen Kinderwunsch. Für viele Jahre haben wir gebetet. Und es gab immer unterschiedliche Auslöser, warum dieser Schmerz in meinem Leben hochkam. Zum Beispiel habe ich in der Bibel gelesen, Kinder sind ein Zeichen des Segen Gottes. Und ich dachte so, toll Gott, ich bin Pastor, ich diene dir. Und wo ist der Segen? Ich war immer kurz davor, es wegzuschmeißen, so trotz, ja, dann lass es halt los. Aber es war gar nicht versöhnt. Und ich habe gemerkt, dass Gott mir ganz liebevoll gezeigt hat, dass der Kinderwunsch unterm Strich meistens hier war. Zwar auf einem Podest, wo ich gedacht habe, naja, die Kinder, wenn ich die habe, dann habe ich Erfüllung. Wir haben Wünsche, wo wir denken, wenn wir die haben, dann können die uns erfüllen. Wir erwarten von dem Wunsch etwas, wo Gott sagt, mein Sohn, meine Tochter, dieser Wunsch wird dir das nie nachhaltig geben. Ich kann einen Partner haben und trotzdem einsam sein. Wusstest du das? Ich kann Kinder haben und trotzdem am Limit sein. Das heißt trotzdem. Das Interessante ist, auf unserem Podest sind immer die Dinge, die wir nicht haben. Wir denken, wenn wir sie haben, geht es uns gut. Zum Beispiel, wenn ich Single bin, sage ich, ich brauche einen Partner. Wenn ich Partner habe, brauche ich Kinder. Wenn ich Kinder habe, denke ich, ich wäre gerne wieder Single. So, also, immer was da drauf und es steht zwischen mir und Gott, der Schmerz kommt und es drängt mich von Gott weg, dann ist es auf diesem Podest. Und ich habe gemerkt, wie Gott über Jahre einen Weg geht, uns einzuladen, immer wieder zu ihm ans Kreuz zu gehen, mit allem Schmerz, mit aller Ehrlichkeit und die Einladung anzunehmen, zu ihm zu kommen und den Schmerz bei ihm loszulassen und den Wunsch, ihm zu platzieren. Jetzt sagst du, ja Pastor, ist ja einfach, ihr habt einfach ein paar Jahre gewartet, jetzt habt ihr ja einen Sohn. Also erstens, die Jahre vorher wusste ich es nicht und zweitens kenne ich es auch, den Moment, wo wir Zwillinge verloren haben. Meine Frau war schwanger, ist jetzt Zwillinge verloren. In der Woche drauf war hier Kindersegnung, am Sonntag, unter der Woche, die Operation, wo das rausgeholt wird, das tote Leben sozusagen aus dem Bauch meiner Frau. Da machen wir eine Kindersegnung und unter anderem ist dort eine junge Frau, die ungewollt schwanger wurde. So, nächster Schmerzpunkt. Gott, willst du mich veräppeln? Also wir wollen Kinder, die sterben im Leib und die Frau will gar kein Kind und die kriegt ein Kind. So, wieder Schmerz. Wir können von Elisabeth und von Zacharias lernen, dass sie über Jahre nicht aufgehört haben zu beten. Wir lesen mal die Stelle weiter ab Vers 10. Wieder mal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abaja an der Reihe war. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Du musst Folgendes wissen. Es gab folgende Situation, ich hatte 18.000 Priester damals, das waren recht viele. Die waren eingeteilt in 24 Abteilungen, wer in Mathematik aufgepasst hat, weiß, in jeder Abteilung waren 750 Priester und von den 750 Priestern, die waren 2 Wochen eingeteilt, um im Tempel Dienst zu machen und nur einer wurde ausgelost, der zum Weihrauchaltar gehen sollte und dort dafür sorgen sollte, dass der Weihrauch morgens und abends nicht ausgeht als Symbol für die Gebete, die zu Gott steigen. Okay, Zacharias betet seit Jahrzehnten für ein Kind. Wie wahrscheinlich ist, dass er an diesem Tag ausgewählt wurde, in den Tempel zu gehen? Man sagt, einmal im Leben hat man die Chance, wenn es gut läuft, in seiner Abteilung loszuwerden. Wenn es schlecht läuft, kommst du nie dran. Genau an diesem Tag wird er gewählt und Gott begegnet ihm nach Jahrzehnten des Gebets. Wir schauen uns mal die Bibelstelle weiter an, was dort dann passiert. Er betrat den Tempel, während die Volksmengen draußen betete. Ich plötzlich sah auf der rechten Seite des Rauchopferaltars ein Engel des Herrn stehen. Der steht da nicht immer. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein, doch der Engel sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet, das du seit Jahrzehnten betest, erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen. Dann heißt es weiter, du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Das finden wir als Eltern schon mal gut. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und er wird viele in Israel zum Herrn, ihren Gott, zurückbringen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sich Gottes Willen erfüllen können. So wird es das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Und dann heißt es noch an dieser Bibelstelle, woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? Ich bete seit 20 Jahren. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Der Engel antwortet, ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen. Kannst du mal daraus nachlesen? Der ist halt mal stumm, bis der Junge kommt. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn die Zeit gekommen ist, Gottes Timing ist perfekt. Stell dir vor, Johannes der Täufer, von dem ist hier die Rede, er wäre 10 Jahre früher zur Welt gekommen. hätte nicht funktioniert. Gott wusste, er muss 6 Monate vor seinem Sohn zur Welt kommen. Er wird den Weg bereiten. Jesus hat selber mal gesagt, Johannes der Täufer ist der größte Mensch, der jemals gelebt hat. Und Gott sagt damit zu Zacharias, Elisabeth, erstens, es ist kein Zufall, lieber Zacharias, dass du heute im Tempel bist, dass du heute am Rauchaufaltar bist, dass du heute dem Engel betest. Und es ist auch kein Zufall, dass genau jetzt die Geburt deines Kindes kommt und dass du 20 Jahre gebetet hast und es dran war. Weil jetzt kommt Gottes Auftrag in dein Leben. Das heißt, es war kein Zufall, dass sie an diesem Rauchopferaltar waren. Ich lese dir vor, was der Rauchopferaltar ist. Offenbarung 8 heißt es über den Ort. Ein anderer Engel kam mit einem goldenen Weihrauchgefäß. Trat er vor den Altar. Ihm wurde viel Weihrauch gereicht. Er sollte ihn auf den goldenen Altar Gottes Thron als Opfer darbringen. Zusammen mit den Gebeten der Menschen, die zu Gott gehören. Und so geschah es auch, der Duft des Weihrauchs stieg aus der Hand des Engels zu Gott auf, zusammen mit den Gebeten der Menschen. Weihrauch hat nichts Heiliges, muss ein paar Katholiken heute enttäuschen. Aber Weihrauch symbolisiert etwas Heiliges. Deine Gebete steigen auf vor den Altar Gottes und er hat sie gehört. Und an diesem Ort, wo die Israeliten sich erinnern, morgens und abends, meine Gebete sind nicht umsonst. An diesem Ort kommt der Engel und sagt, Zacharias, ich habe dein Gebet erhört. Gott hat dein Gebet erhört. Er wird einfach dein Gebet jetzt auch umsetzen. Gottes Timing ist perfekt im Rückspiegel erkennbar. Was ist, wenn Gott Nein sagt? Er sagt oft Nein zu egoistischen Wünschen. Er hat oft andere Pläne. Er sagt Nein, aber nicht jetzt. Er sprengt unsere Erwartungen definitiv, weil er Dinge anders macht und er nutzt Wartezeiten, wenn Dinge verschoben werden. Warum war Elisabeth weise? Sie hat sich entschieden, weiter zu beten, obwohl sie Gott nicht versteht. Weisheit in der Bibel heißt, ich halte an Gott fest, ohne ihn verstehen zu müssen. Ich bleibe im Schmerz an ihm dran, ich bleibe im Gebet an ihm dran, auch in dunklen Zeiten. Das Interessante ist, wenn du die Namensbedeutung anguckst, jeder Name bedeutet etwas in der Bibel. Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich, ist der Mann von Elisabeth. Elisabeth bedeutet Versprechen Gottes. Wenn ich daraus ein Ehepaar mache und die Sachen zusammennehme, kommt folgender Satz raus. Gott erinnert sich an seine Versprechen. Nur wir verstehen ihn oft nicht. Das heißt, die erste weise Frau begegnet uns, dass sie Gott an Gott festhält, nicht aufgibt und dranbleibt. Wir schauen uns die zweite weise Frau an. Wir gehen mal zu Maria. Marias Leben war anders. Weißt du noch? Elisabeth wollte unbedingt schwanger werden. Was wollte Maria? Auf keinen Fall schwanger werden. Auf keinen Fall. Wir schauen uns mal Maria an. Lukas 1, 26. Elisabeth war im 6. Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Da sollte eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir, er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird den Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nicht mal mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortet ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im 6. Monat schwanger. Damals gab es kein Instagram, da braucht man einen Engel, der ihm es erzählt. Wenn die Kollegin in der anderen Stadt wohnt. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat ihr zugesagt und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Bald danach macht sie Maria auf den Weg ins Bergland, wo Judäa, und eilte so schnell wie möglich in die Stadt, in der Elisabeth und ihr Mann Zacharias wohnten. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth Marias Stimme hörte, bewegte sich das Kind lebhaft in ihr. Da wurde sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Womit habe ich das verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn kaum hörte ich deine Stimme, Maria, da hüpft das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast, was der Herr dir angekündigt hat, wird geschehen. Maria war sehr jung. Sie wollte definitiv nicht schwanger werden. In damaliger Zeit war das auch wirklich heftig, diese Situation. Und sie hatte Angst. Angst vor der Kritik und der Ablehnung. Wie erkläre ich meinen Eltern, dass ich schwanger bin und es war der Heilige Geist? Wenn du die Mutter wärst, ja, es war der Heilige Geist, gell, Schatz? Wenn es keiner war, es war der Heilige Geist. Ich muss es meinen Eltern erklären, die werden mir das nicht glauben. Ich muss es meinem Verlobten erklären, der weiß, er war nicht dabei und der will es mir auch nicht glauben. Es gab vor mir nicht, nach mir nichts, wird es nie wiederkommen. Und mein ganzes Dorf wird sehen, dass mein Bauch größer wird. Und das bedeutet eigentlich, dass ich sogar in Lebensgefahr bin in der damaligen Zeit, weil ich irgendeine Form von Ehebruch oder irgendwas begangen habe, weil da wächst ja was und man weiß nicht, wer der Mann ist. Das heißt, sie hatte Angst. Sie hatte Angst vor Unwürdigkeit. Bin ich würdig, dass der Sohn Gottes in mir heranwächst? Und sie hatte Angst vor Veränderung, weil definitiv das verändert alles in ihrem Leben. Von jetzt auf gleich alles, was sie kannte. Aber sie entscheidet sich, an Gott dran zu bleiben. Und ich lese dir mal vor, wie sie in ihrer Angst reagiert. Da begann Maria Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich dich, den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an, von allen Zeiten, wird man mich glücklich preisen. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth. Kann ich verstehen. 3 Monate keine Diskussion im Dorf zu Hause. 3 Monate einfach mal Ruhe haben, bevor der Shitstorm losgeht, auch ohne Social Media. Und sie bleibt dann dort. Was macht Maria? Maria entscheidet sich in der Angst, Gott anzubeten. Und das Interessante ist, in ihrem Worship-Song, den sie spontan schreibt, sind über 10 Referenzen zum Alten Testament. Sie zitiert über 10 Bibelstellen. Sie hat aber keine Bibel dabei gehabt. Wie geht das? Sie zitiert Jesaja. Sie zitiert zig Bibelstellen. Ich weiß nicht, ob du spontan einen Worship-Song mit 10 Bibelstellen schreiben könntest. Das kannst du nur, wenn das Wort Gottes in dir lebt. Maria lebte das Wort Gottes und sie hat sich entschieden, in all ihrer Angst Gott mehr zu vertrauen, was ihr zuspricht, als das, was sie gerade vor sich sieht. Maria war gesegnet, weil sie sich entschieden hat, Gottes Wort mehr zu vertrauen als ihren Gefühlen in dieser Situation. Ich möchte an diesem Punkt das gleiche mal eine weitere weise Frau fragen, ist die Agnes. Agnes, schön, dass du da bist.
Hallo.
Liebe Agnes, ich nehme mal meinen Wunsch weg. Wie hast du das erlebt, diese Spannung zwischen Mülleimer, Podest und Kreuz?
Ja, seit ich denken kann, habe ich mir mein Leben immer so vorgestellt, dass ich irgendwann mal heiraten werde und Kinder bekommen werde. Und ich hatte immer so diesen Partnerwunsch in meinem, oder ich habe diesen Partnerwunsch in meinem Leben. Und dieser Wunsch, der war so zentral und hat alles eingenommen. Also ich konnte, der war irgendwie immer da, wenn ich auf Hochzeiten war, dann konnte ich mich nicht mitfreuen, sondern ich habe gesagt, hey, warum jetzt die und nicht ich? Und war da irgendwie immer einfach keine gute Freundin auch. Ich habe, egal wo ich hingekommen bin, immer erstmal geschaut, ah, ist jetzt hier vielleicht jemand Neues da? Könnte ja jetzt vielleicht endlich derjenige sein und sich dieses Fragezeichen endlich auflösen. Auch meine Gottesbeziehung hat darunter gelitten. Ich habe oft gesagt, je nachdem, wie es mir gerade ging mit dem Wunsch, Herr Jesus, du sagst, du gibst mir Leben in Fülle und trotzdem habe ich diesen Mangel. Ich tue doch alles für dich und trotzdem kannst du mir diesen einen kleinen, vielleicht nicht so kleinen, aber einen Wunsch nicht erfüllen. Ich habe es einfach nicht verstanden und ich habe gemerkt, es war oft wie so eine Mauer zwischen Gott und mir. Und letztes Jahr an Silvester habe ich ein Buch gelesen, das heißt A War of Loves von Dave Bennett. Und er schreibt da, dass wir in unserer Gesellschaft oft Ehe und Beziehung als Götze haben. Irgendwie bin ich an diesem Satz und an dieser Formulierung hängen geblieben. Ich habe gedacht, na ja, irgendwie eine hölzerne Götterfigur habe ich jetzt nicht in meinem Wohnzimmer. Aber irgendwie habe ich doch gemerkt, ja, ich habe diesen Wunsch auf dieses Podest gestellt. Dieser Partnerwunsch war mir wichtiger als Gott. Ich habe von meinem Partner mir etwas erhofft, was eigentlich nur Gott mir geben kann. Nämlich dieses Gefühl, gesehen zu werden und dieses Wissen, ich bin versorgt, jemand kümmert sich um mich.
Das ist ein unangenehmer Moment, wenn man das merkt. Was hast du dann damit gemacht, mit dieser Erkenntnis?
Ja, ich habe gemerkt, wie Jesus mich einlädt und sagt, hey, stell mich wieder an erster Stelle. Und es war wirklich so, dass ich mit meinem Wunsch zu Gott gegangen bin und ich habe gesagt, ja, ich möchte, dass du die Nummer 1 bist. Ich bin auf die Knie gegangen und ich habe gesagt, Jesus, ich gebe diesen Wunsch an dein Kreuz, Und ich wünsche mir, dass du die Nummer eins bist, aber du musst es in mir machen. Weil ich habe es viele Jahre versucht, aber ich habe es nicht geschafft. Bitte verändere du es in mir. Es war dann tatsächlich so, dass kurz nach diesem Erlebnis unsere Fasten- und Gebetszeit angefangen hat. Und das war wirklich so, dass ich alle Medien weggelassen habe. Ich habe auf Essen verzichtet und ich habe gemerkt, ich will wirklich nah am Kreuz bleiben und ich will, dass Jesus mein Herz verändert. Und es war wirklich krass, weil mit jedem Gebet, mit jedem Tag ist dieser Schmerz immer weniger geworden, dieses Getriebensein immer weniger geworden. Und stattdessen ist eine Freude eingekehrt über meine Lebenssituation und die Freiheiten, die ich habe, auch solo unterwegs zu sein und all das, was Positives mitkommt. Denn ich habe gemerkt, ich konnte das wirklich vom Podest am Kreuz lassen.
Das Interessante ist ja, dass man bei Gott Dinge deponieren kann, wie den Wunsch. Das heißt, ich lasse ihn in seiner Gegenwart, ich lasse auf eine Art los, aber ich lasse es in Gottes Hände. Ich kann am Kreuz auch Dinge klären, meine Emotionen an Gott abgeben, immer wieder. Und Gott hat kein Problem damit, wenn du die Emotionen rauslässt. Ganz im Gegenteil, ist es wichtig. Ich kann auch Dinge loslassen, aber dann ist es nicht die Mülleimer schmeißen, sondern es ist eine Einladung Gottes, es wirklich komplett loszulassen. Agnes, wie ist das jetzt? Einmal abgegeben, kein Schmerz mehr, nächste Hochzeiten können kommen, du bist Trauzeuge, auf die nächsten 10 Jahre schon gebucht.
So ist es leider nicht, sondern ich merke, es taucht immer wieder auf. Erst vor 3 Wochen war es wieder soweit, ich hatte gemerkt so, boah, irgendwie, jetzt wäre es doch langsam Zeit, jetzt ist auch dieses Erlebnis schon 1 Jahr her, jetzt könnte man doch langsam mal irgendwie hier weitergehen. Und da habe ich einfach wieder erlebt, hey, es ist irgendwie, ich stehe in der Gefahr, diesen Wunsch wieder aufs Podest zu stellen. Und das ist für mich heute echt ein Warnzeichen. Ich merke, wenn dieser Wunsch wieder kommt und dieser Schmerz wieder kommt, dann bin ich nicht nah genug an Jesus dran. Und dann habe ich wieder diesen Wunsch über Jesus gestellt. In so Momenten nehme ich mir Zeit. Ich bete mit Freunden. Zum Glück war zu der Zeit eine Freundin bei der Hand sozusagen. Wir haben sind direkt zu Jesus gegangen. Ich habe ihm mein Herz ausgeschüttet, mich beim ausgeweint. Und ich habe angefangen, Bibelverse zu proklamieren. Weil wie Maria weiß ich, wie wichtig das ist, Bibelverse da zu haben und einfach auswendig zu können. Einer meiner Lieblingsbibelverse ist, das Stück Land, das du mir gegeben hast, ist gut und nur bei dir finde ich mein wahres Glück. Das ist in Psalm 16 und das hilft mir, meinen Wunsch immer wieder am Kreuz abzustellen.
Das heißt, Gott möchte ja nichts Böses mit uns, wenn er uns diesen Götzen nehmen will, sondern er möchte, dass wir jetzt Erfüllung und Frieden haben, unabhängig davon, wie die Umstände sind. Es ist keine Kunst, für einen kurzen Moment Frieden zu haben, wenn alles toll ist in deinem Leben. Das Wunder des Kreuzes ist, Frieden zu haben, während die Dinge unfertig sind. Und da möchte Gott dich einladen und bei dem Podest wirst du nie diesen Frieden haben. Vielen Dank, Agnes, das ist dein Applaus, dass du das so ehrlich erzählt hast. Wir werden uns nur ganz kurz die dritte weise Frau angucken. Ich lade dich ein, die Weihnachtsgeschichte auch nochmal neu zu lesen. Es ist Hannah und über Hannah lesen wir an diesem Tag, als Jesus von seinen Eltern in den Tempel gebracht wurde, einfach um ihn auch Gott zu weihen, hielt sich die alte Prophetin Hannah im Tempel auf. Eine Tochter von Phanuel aus dem Stamm Asser. Sie war nur 7 Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und eine alte Frau von 84 Jahren. Damit hat man sehr jung geheiratet, das heißt, sie war spätestens mit Mitte 20 Witwe. Das heißt, seit 60 Jahren ist sie Witwe. Kein neuer Mann, keine Familie. 60 Jahre Witwe. Hannah brachte ihre ganze Zeit im Tempel zu, um Gott zu dienen. Betete, fastete sie Tag und Nacht, während sie Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu, begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Rettung Josefs warteten, erzählte sie von diesem Kind. Sie erzählt von diesem Kind. Hannah, wie hat sie es hinbekommen, nicht in diesem Fluss stecken zu bleiben? Sie hat etwas trainiert, was wir hier sehen. Sie hat einen Wunsch gehabt in sich natürlich und ihr Leben war definitiv anders geplant. Was lernst du bei allen drei Frauen? Elisabeth hätte ihr Leben anders geplant. Maria hätte ihr Leben anders geplant. Hannah hätte ihr Leben definitiv anders geplant. Alle drei wären in der Gefahr, entweder bitter zu werden oder diesen Podest zu lassen, sich von Gott trennen zu lassen. Aber alle drei begegnen Jesus. Alle drei entscheiden sich, im Schmerz zu Gott hinzugehen. Die Einladung bei unerfüllten Wünschen ist, dass der Schmerz eine Einladung zum Kreuz ist und nicht eine Einladung, von Gott wegzugehen. Eine Einladung, in die Arme des Vaters zu laufen, der mich tröstet, auch wenn er mir gerade nicht alles erklären kann, und nicht in die Isolation von Gott wegzugehen. Eine Einladung, Heilung erleben, während ich unerfüllte Wünsche noch habe. Und ich muss dich jetzt wirklich schocken. Bis du in die Ewigkeit gehst, wirst du unerfüllte Wünsche haben. Du wirst auf diesem Planeten nie komplett erfüllt sein mit deinen Wünschen. Niemals. Aber bei Jesus gibt es einen Ort des Friedens. Der wichtigste Punkt ist, wahrer Friede kommt nur da, wo ich Frieden schließe mit dem Friedefürst. Wahrer Frieden kommt nur, wenn ich Frieden schließe mit dem Friedenfürst. Mitten in meinen Fragen, mitten in meinem Schmerz, mitten in dem, wo ich Gottes Timing nicht verstehe. Und er verspricht dir, dass du Trost erlebst und dass du das Leben im Überfluss hast, innerlich, während äußerlich du noch immer auf Wünsche wartest, die vielleicht noch nicht da sind oder zu Lebzeiten auch nicht erfüllt werden. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, mit mir einen Moment der Stille zu nehmen, zu Hause und auch hier vor Ort, wo wir Gott fragen, was hat diese Message mit uns zu tun? Vielleicht probierst du es zum ersten Mal aus oder neu, dass wenn wir gleich die Augen schließen, du einen Gedanken bekommst, in deiner Fantasie etwas siehst oder du einfach einen Impuls hast, was Gott dir in deinen Gefühlen weitergeben möchte. Vater, wenn wir unsere Augen schließen jetzt, zu Hause, hier vor Ort, bete ich, Heiliger Geist, dass du zu uns redest, in unseren Gedanken, Gefühlen, in unserer Fantasie. Zeig du uns, was diese Predigt zu uns bedeutet. Zeig du uns vielleicht, ob wir Dinge in den Mülleimer geschmissen haben, die dort nicht reingehören. Zeig du uns, ob wir Wünsche auf einen Podest gestellt haben, die uns zwischen dir und uns stehen. Zeig du uns, wo du uns einlädst, mit unseren unerfüllten Themen, auch für andere Menschen, zu dir ans Kreuz zu kommen. Danke, Jesus, dass du uns einlädst, von diesen drei weisen Frauen zu lernen. Von Elisabeth. Und ich bete jetzt für jeden, der sich wie Elisabeth fühlt. Ich segne dich, dass du Gott vertrauen kannst, anstatt bitter zu werden. Wenn ich wie Maria fühlst, ich segne dich, dass du an Gottes Wort festhältst und ihm mehr glaubst als deiner Angst. Wenn du dich wie Hannah fühlst, segne ich dich damit, dass dein Fokus auf Gottes Gegenwart gelenkt wird und nicht auf deinen Verlust. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt mit uns diesen Weg gehst. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast likest, mit Daumen nach oben draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglicht. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen. Wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.